Seuchen und Krankheiten? Und warum haben sie so einen großen Einfluss auf uns Menschen? Ich bin Mia Kemper und spreche heute mit Lotta Mann, Max Marquardt und Jelle Postel über das gerade, auch wegen Corona, sehr interessanten und wichtigen Thema Krankheiten und Seuchen. Von einer Seuche spricht man, wenn sich eine Krankheit rasend schnell verbreitet, wie zum Beispiel jetzt das Coronavirus. Doch nicht jedes Virus kann zu einer Seuche werden, nur die hoch ansteckenden Viren können das. Besonders schnell geschieht das in den Entwicklungsländern, wo es den Menschen an Wasser und Nahrung fehlt. Durch die moderne Welt heutzutage können Krankheiten schneller in die verschiedenen Länder verbreitet werden. Das war früher natürlich nicht so. Manche Krankheiten sind nur leicht ansteckend, während auch schon bei dem kleinsten Kontakt übertragen werden können. Jelle, was sind denn so verschiedene Arten der Ausbreitung von Infektionen?
Ja, da haben wir natürlich erstmal die Tröpfcheninfektionen. Das heißt, die Viren sind nämlich in kleinen Tröpfchen enthalten und werden durchs Husten oder Niesen ganz einfach übertragen. Die Schmierinfektion heißt so viel wie, sobald jemand sich in die Hand hustet und danach ein Gegenstand anfasst, welcher danach von jemand anderen angefasst wird, können die Viren ganz einfach übertragen werden. Das passiert zum Beispiel im Bus bei dem Stoppknopf. Dann natürlich noch die Lebensmittelinfektion und die Infektion übers Wasser. Das erklärt sich wahrscheinlich aber von selbst.
Und Jelle, kannst du mir ein paar Beispiele nennen, so die bisher gefährlichsten Seuchen und Krankheiten, mit denen die Menschen zu kämpfen haben?
Klar. Wir haben da einmal die Pocken, die Pest, jetzt gerade den Covid-19-Virus, Tuberkulose, Polio und Dengue-Fieber.
Und gibt es da irgendein Institut, was so die Krankheiten irgendwie versucht zu unterstützen oder generell die Situation zu helfen?
Klar, das RKI, Robert-Koch-Institut, wurde 1891 gegründet, hat ihren Sitz in Berlin und ist die zentrale Einrichtung zur Gesundheitsüberwachung. Die Aufgaben des RKI sind Erkennung und Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, Überwachung und Vorhersagen von Gesundheitsgefahren, Beratung der Bundesregierung, aber auch das Krisenmanagement bei Ausbrüchen neu- und bösartiger Krankheiten.
Oh, okay, ja gut, jetzt haben wir ja schon viel darüber gehört, wie es früher ist. Und Max, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie so die Hygienesysteme und Krankheitssituationen früher waren und wie sie früher damit umzugehen haben?
Also, früher wurden die meisten Krankheiten durch unzureichende Sauberkeit hervorgerufen. Außerdem waren noch keine Krankenhäuser vorhanden, wodurch Kranke von Feldärzten oder sogar zu Hause in ihrem eigenen Bett behandelt wurden. Im Mittelalter entstanden dann so die ersten Krankenhäuser und die sogenannten Seuchenstationen. Dort erfolgten dann Untersuchungen und auch Behandlungen. Jedoch gab es da auch einige Nachteile, wie erstens die Überbelegung in Betten, das heißt zum Beispiel, dass bis zu 4 Menschen in einem Bett lagen und dabei behandelt wurden, wodurch sich die Krankheiten sehr schnell so verbreiten konnten. Außerdem durch Flöhe und Läuse, die in den Krankenhäusern vorhanden waren, da es noch keine vernünftigen Hygienekonzepte gab. Außerdem waren viele Ärzte nicht richtig ausgebildet. Und jetzt, um das Ganze nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, erzählt euch Lotta noch ein paar Krankheiten von früher.
Also, die Krankheiten, mit denen die Menschen früher zu kämpfen hatten, war auf jeden Fall sehr relevant die Pest, auch als Schwarzer Tod bekannt. Dies war eine der schlimmsten Krankheiten und Seuchen. Sie verbreitete sich von 1347 bis 1353 hauptsächlich in Europa aus und kostete 25 Millionen Europäern das Leben, also ziemlich vielen Menschen. Dann gab es Lepra. Lepra ist eine der ältesten Krankheiten und kommt vor allem in tropischen und subtropischen Ländern vor. Die Krankheit gibt es tatsächlich immer noch. 2016 sind 217.000 Menschen weltweit betroffen gewesen. Dann noch die spanische Grippe. Es war eine der schlimmsten Grippeepidemien der Geschichte. Die spanische Grippe tötete in nur wenigen Monaten ca. 27 bis 50 Millionen Menschen.
Oh wow. Und Max, also wie haben sich die Krankheiten, wie haben sie es geschafft, sich von Land zu Land früher zu verbreiten?
Also, zum Beispiel im Jahre 1347 wurde der Schwarze Tod, auch als Pest bekannt, durch Schiffe aus dem damals betroffenen Istanbul nach Mitteleuropa verschleppt. Von der Hafenstadt Kaffa auf der Krimhalbinsel in Ukraine verbreitete sich die Pest über die Handelswege nach Europa aus. Am Ende waren dann fast alle europäischen Länder betroffen, wie zum Beispiel Frankreich, England, Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen, Finnland und sogar Grönland. Aus Panik flüchteten viele Menschen aus den betroffenen Städten, wodurch sich Seuchen umso schneller verbreiten konnten. Das liegt auch daran, da einige Menschen auch unbewusst die Krankheiten mitschleppten, da sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie die Krankheit schon besitzen. Außerdem wurden viele Krankheiten, wie ich vorhin schon genannt hatte, durch Ratten und Flöhe verbreitet. Die Ratten hatten früher viele schädliche Bakterien in und an sich. Wenn die Ratten von einem Floh gestochen wird, hat der Floh anschließend diese Keime bzw. Bakterien im Körper und Krankheiten können sich so ausbreiten. Dadurch, dass der Floh dann einen Mensch sticht, gelangen die Krankheiten in den menschlichen Körper und so breiten sie sich aus und können so auch schnell von Mensch zu Mensch verteilt werden. Dadurch, dass es früher sehr viele Ratten und Flöhe gab, war dies eine weitere Methode, wie sich die Krankheiten schnell verbreiten. Außerdem waren früher Reisen noch nicht so beliebt wie heute, da die Leute sich eher um ihre Häuser oder Ernte und auch um ihre Tiere kümmern mussten. Im Gegensatz zu heute, wie wir in den Sommerferien in beliebte Reisestätten Städte fahren oder auch an die See, an die Ostsee, auf Sylt oder sowas.
Jella, hast du noch irgendwas dazu zu ergänzen?
Klar, heutzutage können die Krankheiten natürlich schneller verbreitet werden, nämlich durch Bahnen, Flugzeuge, Autos oder auch die Flugvögel. Man kann die Grenzen gar nicht so schnell schließen, sodass die Menschen mehr die Grenzen überqueren können. Oft fallen einem die Krankheiten sowieso erst viel zu spät auf. Dadurch hat sich der Virus schon in jeglichen Ländern verbreitet. Aber Leute, mich würde sowieso mal interessieren, ob man die Seuchen oder insgesamt die Ausbreitung von Krankheiten verhindern kann.
Ja, auf jeden Fall. Ist schwierig, aber da gibt es einen Drei-Punkte-Plan sozusagen. Der erste Punkt ist Hygienemaßnahmen, dann politische und gesetzliche Maßnahmen und der wichtigste Punkt die Entwicklung des Impfstoffes. Fangen an mit den unterschiedlichen Hygienemaßnahmen. Mittlerweile regelmäßiges Händewaschen ist ja für uns Alltag durch den Coronavirus geworden. Das Desinfizieren aller benutzten Gegenstände, sauberes Trinkwasser, sehr wichtig. Beim Niesen immer die Hand vor den Mund nehmen. Ein Mund-Nasen-Schutz, in unserem Fall die Maske. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen. Engen Menschenkontakt vermeiden, Körperkontakt, also kein Austausch mit Körperflüssigkeiten und das Tragen von medizinischen Handschuhen. Dann politische und gesetzliche Maßnahmen. Da gibt es auch auf jeden Fall Reisebeschränkungen, das heißt entweder von innen ins Ausland oder von Ausland ins Inland. Eine Quarantäne meistens 10 bis 14 Tage. Schutzkleidung für die Ärzte und Krankenschwestern zur Behandlung. Bereitstellung von finanziellen Mitteln von der Regierung aus. Dann die Entwicklung und Bereitstellung notwendiger Infrastrukturen und die Unterstützung für besonders Betroffene. So, jetzt kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt, und zwar die Entwicklung des Impfstoffes. Da gibt es ein 5-Phasen-Programm und da ist es sehr wichtig, um dieses zu vervollständigen, die Bereitstellung von Geldern, also genug Geld von der Regierung zur Verfügung gestellt bekommen. Ausreichend Ressourcen müssen zur Verfügung stellen, die müssen auch von der Regierung zur Verfügung gestellt werden. Transparenz über mögliche Nebenwirkungen, das bedeutet, dass alle, also die komplette Bevölkerung, darüber informiert wird, was es für Nebenwirkungen gibt, damit sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich diesen Impfstoff spritzen lassen. Zugang für jeden und Logistik und Verteilung ist natürlich selbstverständlich, damit alle fair verteilt werden.
Und ab wann werden die Maßnahmen getroffen, also die Gesellschaft und dann auch die wirtschaftlichen betreffen?
Die Maßnahmen werden ab der hoher Ansteckung getroffen und auch somit hoher Verbreitung. Auf jeden Fall natürlich bei häufig tödlichem Verlauf, bei ansteigenden Zahlen, bei dem Risiko einer Überforderung des Gesundheitssystems. Das bedeutet, dass es zu wenig Krankenbetten gibt oder dass zu wenig Ärzte da sind. Wenn sich Menschen in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher fühlen, natürlich auch, das ist selbstverständlich. Und wenn man die Ursache, also in Anführungszeichen den Infektionsherd, nicht mehr zurückverfolgen kann.
Und ab wann werden die Maßnahmen wieder gelockert und abgeschafft, also entfernt? Ab wann kann man davon sprechen?
Dies tritt auch bei auf jeden Fall geringerem Verlauf. Das heißt, die Zahlen gehen runter, wenn man die Rückverfolgung, also den Infektionswert, gewährleisten kann. Und wenn es einen Impfstoff gibt natürlich. Dieser muss auf jeden Fall auch ausreichend vorhanden sein und für jeden zugänglich sein. Und natürlich keine Todesfälle mehr.
Okay. Ich persönlich hab selbst von so einem auf zwei Teilen basierenden Pandemieplan gehört. Kann mir dazu jemand was erzählen?
Klar, den Pandemieplan gibt es sogar seit 2005 und der basiert auf zwei Teilen. Und in dem ersten Teil werden vor allem Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, die hierfür zuständigen Institutionen benannt. Und im Teil 2, der Teil 2 enthält die wissenschaftlichen Grundlagen für die im Teil 1 gewählten Maßnahmen. Die Ziele des Pandemieplans sind unter anderem Verringerung von Morbidität, Inzidenz und Mortalität, die Todesfälle in der Gesamtbevölkerung, Sicherstellung der Versorgung erkrankter Personen, Aufrechterhaltung essentieller öffentlicher Dienstleistungen und zuverlässige und zeitnahe Informationen für politische Entscheidungsträger, Fachpersonal, die Öffentlichkeit und die Medien.
Okay, so viel dazu. Vielen Dank erstmal an euch. So, als zum Schluss nochmal als groben Überblick erzähle ich euch persönlich noch ein kleines Beispiel von einer Krankheit, die sogenannte Malaria-Krankheit, die auch sehr oft auftrat. Also die moderne Medizin hat bereits beeindruckende Erfolge geleistet, das wissen wir alle. Die Lebenserwartung in den Industrienationen ist so hoch wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Doch trotz allem leiden heute noch viele Menschen an schweren Krankheiten und haben um ihr Leben zu kämpfen. Manche schreckliche Seuchen ist heutzutage ausgerottet, doch andere dagegen werden uns noch lange begleiten und beschäftigen. Früher und wie heute auch haben diese Krankheiten und Seuche hohe gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, aber auch kulturelle Folgen. So viel zu Malaria. Malaria, der Erreger von Malaria, ist die tierische Eizelle, das Plasmodium. Überträgt wird sie durch einen Stich von der sozusagen anophelen Mücke. Der Status ist weltweit vorhanden. Millionen Erkrankte gab es und gibt es und Tote jährlich. 40% der Weltbevölkerung leben in sogenannten Endemiegebieten. Da tritt die Krankheit Malaria oft auf und ist heute eine häufige Todesursache, vor allem bei Kindern. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war sie im Mittelmeerraum weit verbreitet. Ebenfalls in Südengland, Niederlanden oder in Mitteldeutschland tauchte sie auf. Der Name Malaria kommt vom Italienischen, Mala Avia, also schlechte Luft. Man dachte, sie wird durch Dämpfe ausgelöst. Doch es ist ein einzelliger tierischer Organismus, wie schon gesagt, das Plasmodium. Es gelangt ins Blut, vermehrt sich vor allem in den roten Blutkörperchen. Und gerade da, weil es sich da verbreitet, ist es schwer, die Krankheit zu besiegen. Erkrankte werden von schweren Fieberschüben geplagt. Die Reaktion des Immunsystems auf die große Menge von Krankheitserregern im Blut führt ebenfalls zu Schüttelfrost, Krämpfen, Magen-Darm-Beschwerden. Und Malaria tropica ist auch die schwerste Form der Malaria. Und die Erreger bleiben dauerhaft im Körper. Und es kann auch Jahre später zu einem Ausbruch kommen. Behandelt wird die Malaria mit Chemotherapeutika. Ende des 19. Jahrhunderts stand fest, dass nur das Weibchen oder einer bestimmten Mückenart die Erreger verbreitet. Malaria konnte durch indirekten Maßnahmen bekämpft werden. Sümpfe wurden trockengelegt und Benzin und später Insektengifte versprüht. Immer mehr Plasmoiden entwickelten Resistenzen gegen die Medikamente. Die Malaria ist heute noch weltweit verbreitet und 280 Millionen Menschen sind infiziert. Jedes Jahr sterben 1 bis 2 Millionen daran, die meisten in Afrika. Es wird intensiv an einem Impfstoff und Medikamente geforscht. So, das war's mit unserem Podcast von Jelle, Max, Lotta und mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß und es war interessant zuzuhören. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald.